Hallo und herzlich willkommen bei Borgert spricht. Heute mit Ben Steinhoff. Ben ist eine verdammt coole Socke und ein echt talentierter Sprecher und Synchronschauspieler. Außerdem macht er ziemlich viel Synchronregie für Games. Lasst euch also verzaubern von Borgert spricht mit Ben Steinhoff.
Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Ja, was ja natürlich nur einem selbst auffällt. So, ja, wenn man sich bei seinem eigenen Gehabe erwischt. So merkt, ah, scheiße, du, boah, hör auf damit.
Boah, so ein künstliches Lachen oder ja, so,
irgendwas, weißt du,
dass du denkst, ah, oh, das hörst du doch sofort.
Klar, aber da hast du immer den Scanner selber für, aber das eigene Gehabe, da will man sich nicht enttarnen.
Aber das habe ich halt auch nur bei den Podcastern, wenn ich mir die alten Folgen anhöre, weil ich da halt so frei spreche, wie ich bin. In alten Produktionen, wenn ich irgendwie Hörbücher höre, die ich mal vor 5, 4, 6 Jahren aufgenommen habe, da habe ich es halt eher, dass ich denke, oh, da habe ich noch so... Also, da klang noch zu Kölsch oder da habe ich noch zu nasal gesprochen oder sowas, weiß ich nicht.
Ich kann es mir direkt danach nicht anhören oder angucken. Das finde ich schlimm.
Ah.
Und wenn ich Abstand davon habe und dann irgendwann wieder drauf gucke, dann ist so, oh ja, so schlimm ist es gar nicht, wie du eigentlich dachtest, weil man sich natürlich direkt danach, habe ich den 1:1 Vergleich. Ich gehe ja aus dem Job raus und manchmal auf dem Heimweg, kennst du vielleicht auch, du hast so ein paar Sätze gehabt und bei einem Satz, weiß nicht, da hat das irgendwie nicht gepasst oder du hast nicht über die Lippen bekommen. Und auf dem Heimweg schießt ihn dreimal richtig einfach raus. So, warum denn nicht so gleich?
Ja, überhaupt dieses Phänomen beim Synchron, dass du was im Kopf hast und denkst, okay, ich sag jetzt, Leute, wir müssen sofort hier raus. Und dann kommt 3, 2, 1, Leute, wir müssen sofort hier raus. Ja. Nein, das habe ich überhaupt nicht im Kopf. Was machst du denn da? Lippe, Zunge, sprich doch, was ich denke. Ne?
Ja.
Oder dieser Satz, nee, eine Probe hast du es schöner gemacht. Sag ich, ja, weiß ich, krieg's nur nicht hin wie der Probe.
Ja, warte, ich mach nochmal die Lockerheit von eben, wo es um nichts geht. Ah.
Ist Lockerheit bei dir ein Thema im Sprechen, dass du es unbedingt brauchst oder im Job generell?
Ja, ich merke schon, dass ich, mir ist es erst eine Weile her schon aufgefallen, dass mir die Erfahrung jetzt, die Weile, die ich es mache, schon mal so einen riesen Puffer an Lockerheit gibt. Mhm. Klar, für mich ist das ein Faktor, locker zu bleiben, weil gefühlt einfach viel mehr Synapsen auf sind, die schneller reagieren, die variabler sind. Und wenn ich merke, es wird irgendwie stressig, weil Dinge nicht so funktionieren, hätte ich, glaube ich, Schiss gehabt, dass vor 20 Jahren vielleicht, dass ich dann völlig ins Strudeln komme.
Mhm.
Und heute ist dann gefühlt, übernimmt dann so ein bisschen so ein Kontrollorgan, ja, das kennst du, das wird schon und dann kann ich es trotzdem noch abliefern. Und da habe ich mir letztens auch gedacht, ah ja, nee, gut, dass du das eine Weile machst, das hätte dich vor 10, 20 Jahren einfach vielleicht mehr aus der Bahn geworfen.
Ja, das ist richtig, verstehe ich. Gefährlich dann eher in so eine Flapsigkeit überzugehen, so, ja, nee, das kriegen wir schon so hin, das passt schon so, ne? Aber ich weiß, was du meinst, dass die Erfahrung im Handwerk, dass du einfach weißt, du gehst ins Studio, das wird schon so funktionieren jetzt. Ich muss jetzt einfach nur noch ins Feeling reinkommen irgendwie. Ne?
So, dass es zumindest auch kein Worst Case, ein Blackout wird. So, dass man sagt, scheiße, ich kriege hier nur Stress, hier geht alles zu und es wird alles dunkel, man kriegt so einen Tunnelblick.
Hattest du das schon mal? Wo du dich daran erinnern kannst?
Nee, tatsächlich so in der harten Form noch nicht. Nee. Das aber, die Situation ist, dass ich merke, scheiße, kriege ich diesen Take. Ich krieg den nicht so raus, wie ich ihn will, wie Regie ihn will. Und ich mir, fuck. Und dann dieses Ding, ja, und dann werkelt man so ein bisschen und dann wird er gekauft. Und klar weiß man in so einer Situation, wenn man so ein bisschen die Erfahrung natürlich hat, der wurde jetzt einfach gekauft, weil das so die bestmögliche schlechte Version war.
Wenn man vielleicht auch diese Gelassenheit oder diese Lockerheit hat und die Branche so kennt, dann sagt man halt auch einfach, können wir den einfach am Ende machen? Dann gehen wir nochmal dahin zurück oder so. Mhm. Ne? Das traut man sich ja wahrscheinlich auch nicht vor, am Anfang ne, zu denken.
Absolut nicht. Und auch überhaupt nicht zu sagen, das mache ich mittlerweile. Warte, nee, lass das bitte nochmal, das war scheiße. Dass ich das von mir aus mache, das findet auch vielleicht nicht jede Regie geil, weil du natürlich auch denkst, ja, Zeit im Nacken und man darf es damit nicht übertreiben, aber sowas hätte ich mich früher auch nicht getraut. Aber so, ah nee, warte mal. Sag mal nochmal gerade, da ist der Anatmer und hier ist die, da muss ich ein bisschen breiter ran, ne? Ja, genau. das hätte ich damals, hätte ich versucht, das so zu tun, als hätte ich das von Anfang an sofort kapiert.
Ja, am Anfang hat man ja erstmal ins Studio gesagt, klar, ich weiß, was Reak heißt. Rake, was? Rake.
Und dann einfach versucht, das zu verkaufen. Und das ist natürlich super unangenehm, wenn man merkt, ja, sie erklären es einem jetzt nochmal und merken, er hat es nicht kapiert oder hat nicht zugehört oder was auch immer. Und das ist heute tatsächlich das finde ich, das bringt so eine Lockerheit und Erfahrung mit, zu sagen, nee, ich frage einfach nach, ich hab's nicht kapiert, sag nochmal bitte.
Die Zwischenphase zwischen am Anfang, wo man noch so ein Imposter ist, wo man sagt, ich weiß wieder, ja klar, ich weiß, wie das funktioniert, und zu, wo man dann wandelt zu, jetzt weiß ich es wirklich, diese Zwischenphase, wenn man dann gefragt bekommt, soll ich dir mal ganz kurz erklären, was das ist? Und du denkst, nee, ich weiß das doch, kommt das nicht so rüber, als wüsste ich das? Scheiße. Wann war denn bei dir früher? Damit meine ich, als du so eingestiegen bist in die Studiowelt, gehen wir jetzt mal gerade aufs Sprechen rein.
Die war so, es gab den ersten Einstieg, der war so 2003 damals, über den Oliver Krietsch-Mazura. Der war ja so unser Dozent damals und der hat mich in diese Sprechergeschichte mit reingebracht, ein bisschen.
Auf der Schule?
Arturo. Und der hatte mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und dann habe ich angefangen zu sprechen, hatte mich aber damals nie groß um Games oder Synchro gekümmert. Tatsächlich, ich bin relativ früh bei Splendid mit rein, durch den Klaus Theofen, weil er das Synchronseminar in der Schule gemacht hatte. Und der hatte sich recht schnell gemeldet. Und so kam das. Und dann hatte ich aber gefühlt, habe ich mich nie groß drum gekümmert, weil ich nach der Schauspielschule ich habe eher in der freien Szene Theater gespielt. Und das Sprechen lief nebenher immer so ein bisschen, aber ohne, dass ich da groß aktiv wurde, was meine Bewerbung und so angeht. Und dann kam aber nochmal so ab 2012, glaube ich, weil ich da einfach mehr kennengelernt habe. Und sie sagten, ey, schick doch mal Material rum, wir haben gar nichts von dir. Und ich so, ja, ich habe auch eigentlich nicht mich so drum gekümmert. Und dann kam das, dann bin ich so in diese Studiowelt ein bisschen mehr eingetaucht. Also dass es einfach verschiedene Studios wurden.
Die ist ja auch trotzdem recht übersichtlich in der Gegend hier, ne? Gerade was irgendwie Synchron oder Games angeht. Ja. Ne? Wenn man, das heißt, in der Zeit 2012, 2013 sagst du so ungefähr, da glaube ich, erinnere ich mich auch, dass wir mal zusammen in der Menge waren. Das war nämlich so mein Einstieg irgendwie damals, da waren wir, hatten wir noch viel Menge und Ensemble gemacht und da warst du auch dabei, vielleicht dann schon als einer der erfahrenen Hasen, das weiß ich natürlich nicht.
In der Menge.
Ja, genau.
Hey, und da gibt's viel zu teuer. Du willst den Nagel haben? 5 Cowboys.
Ja, genau. Aber da gibt's wirklich ich habe eine Erinnerung, das war wirklich eine richtig, richtig geile Menge-Session mit Ferdi, mit dir. Ich glaube, Esther war noch dabei. Also damals kannte man sich ja noch gar nicht. Ne? Sie so, ach, ich bin der Ferdi, ja, ich bin der Micha. Ah, okay, Borgert, okay, ja. Dann muss ich immer meinen Nachnamen sagen, weil Ferdi, es gibt nur einen Ferdi, ne? Aber es gibt halt 88 Michas. Und da warst du mit dabei und wir haben einen koreanischen Film gemacht. Und das ist so, bis heute ist das für mich das Beispiel, wie viel Spaß kann man haben beim Ensemble. Der Koreaner steht auf dem Berg irgendwie, ist fantastisch kostümiert, weil es irgendwie ein Samurai-Horror-Zombie-Film war, wie das halt alles so war. Und ruft irgendwie runter, hey, Ju! What's up, Ju? Oder so, ne? Und du brüllst ins Mikrofon, hey, Ju, als was gehst du? Weil es sich so anhörte, als wenn er lautmalerisch genau das sagt. Und das war so, das passte so gut zur Szene, als wenn er wirklich in seinem Kostüm runterruft, hey, Ju, als was gehst du?
Weiß ich gar nicht.
Ja, natürlich weiß das nicht mehr. Das war für dich irgendwie nur ein normaler Dienstag. Aber für mich war das ja, boah, der Ben ist der lustigste, den es gibt. Und wie viel Spaß kann man, weil ich hatte mich das da noch nicht getraut zu der Zeit. Wahrscheinlich warst du deswegen auch der erfahrene Hase. Ja,
vielleicht. So, vielleicht hing ich auch einfach nur ewig lang in der Menge Masse ab bei Splendid.
Das ist bei den Berlinern, glaube ich, wirklich so eine Sache von den Freunden, die ich da habe, die da sprechen. Für die bedeutet in der Menge sein, es wirklich immer noch nicht irgendwie da irgendwo rausgeschafft zu haben. Ich hatte nie das Gefühl, zu sagen, oh, ich muss jetzt raus aus der Menge, weil das ist ja ein Armutszeugnis.
Aus dem Pöbel,
ja.
So aus dieser Holzklasse.
Ja, genau.
Nee, tatsächlich lange nicht. Irgendwann dachte ich mir schon, ich würde gerne tatsächlich mehr Einzelrollen sprechen, wo ich woanders Rollen gesprochen habe.
Okay.
Ist es mir dann immer mal aufgefallen, dass Menge Masse gar nicht unbedingt einfacher macht, die Sache, wenn man nur so wirklich partiell mal 1-2 Takes hat. Und plötzlich merkt, das funktioniert, aber irgendwie ist das komisch. Ich finde es tatsächlich einfacher, wenn man irgendeine Rolle hat, in die man sich natürlich einfrickeln muss so ein bisschen und man kommt dann rein, merkt dann aber, es ist dann viel einfacher, weil man den Rhythmus besser drauf hat, so den Duktus und findet da besser rein, als wenn man jetzt einmal Person X macht, dann Y und sonst was, die dann unterschiedlich sind. Man merkt, irgendwie ist das komisch, weil man eh die Leute hat am Anfang, wenn man noch nicht so lange dabei ist, die einem entspannt in den Nacken atmen und natürlich alle das gleiche Problem haben, wenn es heißt, nee, mach mal du gerade die 2 Lines. Okay. Am Anfang und dann hast du alle, die gucken. Und später haben wir uns natürlich deshalb nur noch verarscht.
Ja, ja, klar.
Einfach ein bisschen schön rangegangen. So, mach mal ordentlich, lass dich nicht von uns aufhalten und schön an den Nacken gehen. So, fuck off.
Kann ich hier stehen bleiben? Stört ich das? Ist das in Ordnung? Kann ich dabei auch ein bisschen sein?
Und man merkt aber sofort, es wird dadurch viel lockerer.
Ja.
Hast auch gemerkt, ah, okay, die können alle ein bisschen durchatmen. So, das, finde ich, hat mir in den Mengenmassen immer am meisten Spaß gemacht. So, ja. Jetzt, warte mal, deine Frage war, du hast eine andere Frage gestellt.
Nee, das ist in Ordnung. Okay. Man kann einfach, wenn man schön antwortet, ist die Frage komplett egal.
Okay.
Weißt du? Ich fand es immer sehr schön bei den Menge-Masse-Sachen, diesen improvisierten Party-Talk oder eben die, ihr seid jetzt mal drei Cowboys, die stehen im Hintergrund da an der Bar und dann zwei Lines sind noch seriös und dann ist schon irgendwie so, hat jemand mein Schaf gesehen? Ja, keiner vorne, aus dem Fenster rausgeholt. Dann ist halt einfach nur Blödsinn geworden wieder.
Absolut. Und manchmal kriegt man es gut verkauft, dann fällt es gar nicht auf, je nachdem, wie viel das sind. Wir hatten irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles dabei war. Ich glaube, der Käse, der Jan van Weide, Stefan Naas und irgendwas, so eine Gang.
Das ist eine gute Gang.
Ja, total gute Gang. Und irgendwann ging es da, wo ist mein Pferd? Und dann hat irgendwer mit angefangen und plötzlich dann war der Deal reihum, man muss es immer in irgendeinen Take reinkriegen.
Ja,
und dann, scheiße, ey. Und dann hast du immer, wo ist mein Pferd, reingebracht. Und natürlich bist du manchmal aufgeflogen, je nachdem, wie du das rausgehauen hast. Aber da hatten wir auch sehr viel Spaß, immer wieder. Wo ist mein Pferd? Und das war halt über völlig unterschiedliche Produktionen.
Ja, klar, ja, das war so schön.
Das kam immer wieder vor. Und natürlich,
so ein bisschen wie der Wilhelms-Schrei. Oder wie der, kennst du diesen Wilhelms? Ist das Wilhelms? Ach, da wird mich jetzt irgendwer verhassen, weil ich es verhaue. In manchen Spielfilmen werden ja häufig die bedienen sich aus den gleichen Datenbanken von irgendwelchen Archivsounds. Und da gibt es diesen typischen Adlerruf, der eigentlich gar kein Adler ist übrigens. Das habe ich mal rausbekommen. Das ist eigentlich irgendwie ein Habicht, keine Ahnung. Aber es klingt halt geiler als tatsächlich ein Adler, der vielleicht macht oder so, keine Ahnung. Und es gibt diesen Wilhelms. Jetzt müsste ich eigentlich googeln. Verzeiht bitte, googelt es einfach. Ich nenne es einfach jetzt den Wilhelms-Schrei. Es ist halt irgendwie, einer hat mal irgendwann ins Mikrofon reingeschrien und die Filmemacher und Regisseure machen sich halt auch dann so ein bisschen einen Jux draus, das immer irgendwie in ihren Filmen einzubauen. Das geht natürlich bei Kampfszenen gut. Irgendwer fällt vom Pferd oder sowas.
Klar, vor allem, und dann erkennst du auch die Insider dann.
Ja, ja, klar.
Da ist er wieder.
Ja, ja, da gibt es große, muss man mal gucken, gibt es bestimmt einen Wikipedia-Eintrag, wo in welchen Filmen das offensichtlich benutzt worden ist oder so. Du machst ja auch Regie mittlerweile, ne? Mhm. Würdest du, das ist jetzt mal eine gute Frage, glaube ich. Mir ist gerade eine gute Frage eingefallen. Podcast Nummer 49 oder was auch immer, ist mir mal eine gute Frage eingefallen. Was glaubst du, braucht man, um den Sprung vom Sprecher, von der Sprecherin zum Regisseur zu machen? In dem Sinne, dass man das vertreten kann. Dass man sagt, ja, ich glaube, jetzt bin ich auch bereit, das mal regietechnisch zu leiten.
Das ist eine sehr gute Frage.
Dankeschön.
Ich gebe die gerne weiter.
Die kam gerade einfach
nach,
so.
Nach links.
Fred, was sagst du?
Ja,
Fred hat leider kein Mikro.
Ich finde das sauschwer zu beantworten. Mir ging es nämlich so am Anfang, als ich so meine ersten Jobs hatte, dachte ich mir das nämlich genau das Gleiche. Ja, scheiße. Was gibt mir jetzt quasi das Recht? Also klar, ich bekomme so, Ben, mach das bitte, was dann gesagt wurde. Hier, hast du nicht Bock, Regie zu machen? Ja. Klar, da habe ich so ein bisschen das Ding in die Hand bekommen. Auf der anderen Seite hast du ja dann trotzdem, musst du das dann Sprecherinnen und Sprechern gegenüber irgendwie verkaufen, rechtfertigen, weiß ich nicht, wenn die kommen und du da halt Ansagen machst. So, und was gibt dir so das Recht oder die Klasse, dass sie dich jetzt akzeptieren als, ja, genau, sag mal, ist total schwer, weiß ich gar nicht. Und das hat sich im Laufe der Zeit einfach, die Frage ist irgendwann so verpufft, weil dadurch, dass ich das jetzt eine Weile mache, habe ich sie mir so beantwortet, dass das schon so seine Richtigkeit hat oder gut war zumindest, weil ich zumindest aus meiner Sicht ganz gut klarkomme mit den meisten Sprecherinnen und Sprechern und auch eine gute Sprache gefunden habe, wie ich Dinge, die ich gerne hätte, umgesetzt bekomme vom Gegenüber.
Ja.
Und das war aber auch ein Weg. Am Anfang habe ich immer so viel geredet. Und ich wollte immer ganz viele Situationen erklären, so bis jemand merkt, das ist so viel Gelaber. Ich glaube, da hätte ich gegenüber schon nach, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden
Lass mich mal machen.
Ja, genau. Ja. Und das war auch bei mir ein Prozess. Und am Anfang, klar, ich glaube, am Anfang war das, ich mache Games ich mache gar keine Synchronregie in dem Sinne, sondern
ja, aber da gibt es ja auch manchmal
Dialogregie, ja, genau, gibt es auch, klar, Lip-Sync. Aber der größte Teil ist ja eher nicht Lip-Sync.
Ich finde, der Unterschied zum Game-Synchron und Synchron ist ja vielleicht eher, dass es häufig einzelne Lines sind, als ganz so zusammenhängende Szenen vielleicht, oder?
Ja, es sind einzelne Lines und du hast, ich sag mal, nicht ganz so ein enges Korsett. Du hast natürlich, es gibt viele Lip-Sync-Szenen, je nachdem, wie groß das Spiel ist, aber du hast ja einen Großteil, der entweder Voice-Over ist oder eben zeitbeschränkt. Mhm.
Aber das macht es ja unbedingt nicht, das macht's ja nicht einfacher oder schwerer.
Nee, nicht unbedingt, aber du hast zumindest das Bild nicht. Also du hast ja ganz selten, wenn du bei Games sprichst, hast du ja ganz selten ein Bild dazu. Also klar, die großen Rollen eher, aber der größte Teil, also der Riesenteil, der ist, da kannst du zuhören und am besten gut umsetzen. Aber da tatsächlich, wie du sagst, du hast einzelne Lines und hast nicht den Luxus, dass du den Dialog immer hast. Also da, bei Games ist man ganz oft am Gucken, scheiße, was ist denn der Zusammenhang? Mhm. Einfach, um zu wissen, wo muss ich denn jetzt hier betonen? Gehe ich auf, weiß ich nicht, hier Bunker 7 oder so? Haben die jetzt die ganze Zeit schon über Bunker 7 geredet? Ja. Okay, wir gehen jetzt rein in Bunker 7 oder wir gehen jetzt rein in Bunker 7, aber wenn das schon vorher fünfmal fiel, wir müssen in Bunker 7. Okay, gehen wir rein in Bunker 7 und denkst, ah, scheiße.
Das ist ja Bunker 7 hier.
dann weißt du, ah, nee, okay, da kann man manchmal gucken, um den Zusammenhang rauszufinden, aber auch oft hört man dann im Spiel, ah, ja, scheiße, nee. Das war, da wussten sie eben nicht so ganz, wo man da war. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, dadurch, dass ich selber viel lange Games gesprochen habe, selber auch Zocker bin, war jetzt nicht mehr ganz, schon, ja, nicht mehr so viel wie früher, hat man mir, glaube ich, das Ding so ein bisschen gut abgekauft und zugetraut, weil sie sagten, der weiß, wovon er redet und hat selber lange genug gemacht dafür, dass er das auch kommunizieren kann, worum es geht, eventuell, und was er will.
Ja, das Schwierige ist ja, dass du, obwohl du vielleicht viel Erfahrung gesammelt hast, du sitzt an einem Regisseurstuhl, aber du bist ja nicht gleichzeitig der, der die meiste Erfahrung dann hat in dem Projekt. Mhm. Also in dem Projekt wahrscheinlich schon, aber nicht, du bist nicht in dem Projekt der mit der meisten Erfahrung generell. Mhm. Und dann kommt halt vielleicht ein alter Hase oder eine alte Häsin vors Mikrofon und da, ja klar, da macht man sich dann schon Gedanken, warum sollte die jetzt auf mich hören oder glaubt, was glaubt ihr jetzt von mir, wie ich das mache? Ne?
Und selbst da sind die Leute total unterschiedlich. Mhm. Also du hast Profis, die voll im Saft stehen und sind völlig easy. Die sagen, ja, sag an und haben Bock. Und dann hast du auch manche, wo du merkst, oh, hier muss ich meine Ansagen so ein bisschen, da muss ich Strichliste führen. Wenn ich jetzt zum selben Take eine dritte Variante haben möchte, dann merkt man schon so, durchs Mikro. Warum? Aha, ja. Und da ist gefühlt, führt man innerlich Strichliste. Denkst du, oh scheiße, so oft kann ich hier nicht reingehen. Und das ist tatsächlich, ist es dann irgendwann eher, wenn du es mit Egos zu tun hast, ein Jonglieren. So ein eher so ein bisschen, okay, wie.
Mit Wattepads auch, wie gebe ich jetzt die Regieanweisung?
Genau, weil man kann ja auch nicht den Assi machen und sagen, jetzt pass mal auf, stell dich nicht an. Wann hast du das letzte Mal gezockt? Ja, gar nicht. Ich zocke überhaupt gar nicht oder gar nicht. Wir haben überhaupt keine Spielerfahrung. Aha. Und das denen zu verkaufen als, ja, pass auf, aber es ist halt, in dem Fall wäre es wichtig, wenn wir so und so das hätten. Mhm. Aber wie gesagt, die meisten sind tatsächlich total umgänglich. Und da merkt man, und dann kann man auch völlig entspannt miteinander arbeiten. Und ich bin selber, weil ich es bei mir auch gehört habe, letztens erst wieder, dass es sau wichtig ist, dass man Regie von außen hat, weil man nicht alles zu 100% vor dem Mikro immer schnallt oder die Situation auf dem Schirm hat. Ich habe mich gehört bei Diablo und habe es dreimal gehört und dachte mir irgendwann, ah, scheiße, also wäre ich in der Regie, hätte ich mir, glaube ich, gesagt, du bist sowieso schon artikuliert, nimmst ein bisschen raus. Du hast sowieso schon von der Stimme und von der Art her, sehr überträgt sauber. Sich das. Mhm. Da will ich das T nicht unbedingt als T hören und hätte dann als wirklich situatives Beispiel gesagt, pass auf, denk mal mehr an ein D, bei dem nicht ist und sowas, hätte ich der Sprecherin oder dem Sprecher gesagt und hätte mich gefreut, wenn mir das jemand gesagt hätte. Hast natürlich nicht immer auf dem Schirm, weil du hunderte von Takes da abrockst, aber da wäre es für mich auch wichtig gewesen, dachte, scheiße, das hätte ich mir gesagt.
Gibt es irgendwelche No-Gos, die du hast, wenn du Sprecher bist vor dem Mikrofon, wo du sagst, das kannst du gar nicht leiden bei der Regie?
Wenn man gar nicht einen Peil hat, dann ist es ja okay, wenn es mir jemand vorsagt. Wenn mir jetzt permanent mir jemand vorsagt, wie ich sagen soll, dann käme ich mir, glaube ich, eher vom Gefühl her, da würde sich mein Ego auch melden und sagen, ja, ich mache ja nicht nur den Nachsprecher-Hampelmann. Und der Jochen Langner hat mal zu mir gesagt, und das war total gut, da habe ich es einfach auch, da ist er aus mir rausgeplatzt, habe ich es vorgemacht und dann habe ich angefahren auf Jochens Art. Mach mir das nicht vor, wenn ich es nachmache, wird es eh nur eine schlechte Kopie. So, ja, das ist ein total guter Satz. Wenn man irgendwas nachmacht von jemandem, wird es einfach eine schlechte Kopie, weil man ja diesen kompletten Rattenschwanz im Kopf nicht hat. Mhm. Man flötet einfach nur hinterher. Und das ist total gut, aber das finde ich bei mir gar nicht so tragisch, wenn ich es jetzt nach dem dritten, vierten Mal nicht kapiere, dass man mir sagt, nee, hör mir mal zu. Du Penner, ich sag's mal vor, sag mal nach. Und beim Nachsagen in der Übungsform im Sinne, ich spreche es nach, Ah, kapiere ich dann ganz
oft. Ja, ach so. Da willst du den Bogen hin haben.
Genau, und ja. Dann kommt die Aufnahme. So.
Thema, braucht man Regie oder braucht man nicht Regie? Ich habe auch schon Synchronprojekte hier in Eigenregie gemacht. Da bin ich gut durchgekommen, weil du hast ja so ein bisschen das Original sehr gut als Guide. Ne? Beim Computerspiel finde ich, aufgrund der Masse verliert man dann auch manchmal die Konzentration. Ne? Wenn du irgendwie 300 Takes machst oder sowas, und du hast, sagen wir mal, du hast eine amerikanische Vorlage oder so, dann erwische ich mich manchmal auch dabei, dass ich wirklich irgendwie so diesen amerikanischen Bogen mitmache, den, wo du sagst, nee, auf Deutsch müssen wir schon irgendwie eigentlich hier mal die Betonung hinlegen, sonst klingt es einfach nur wie, ja, wie ein schlechtes Cowboy-Synchron.
Ja.
Da ist dann halt irgendwie der Regisseur oder die Regisseurin im Games fast, finde ich, auf jeden Fall sehr, sehr essentiell wichtig.
Total. Geht mir, und da kenne ich beide Seiten auch wieder. Ich kenne das und erkläre es aber auch und da sagst den Sprecherinnen oder Sprechern auch, geh mal, mach mal auf Punkt. Das ist, auf Englisch wird es mehr als, gehen die oft hoch bei Geschichten oder betonen anders. Und dann sage ich aber auch denen immer, kenne ich von mir auch, schick erstmal durch einen deutschen Filter. Weil ansonsten haben wir einen deutschen Text mit einer englischen Melodie und das funktioniert aber gar nicht, weil es total komisch klingt. Das kenne ich von mir, wie gesagt, auch und deswegen wird es auch meistens ganz gut angenommen, weil halt klar ist, ja, natürlich, wenn man das nur abnimmt, nimmt man ganz oft, kenne ich von mir auch, nur die Melodie ab, aber dann macht der Sinn, der Bogen überhaupt keinen, also dann funktioniert das nicht mehr, dass ich dann sage, nee, schick erstmal durch den deutschen Filter, damit man die deutsche Melodie wieder reinbekommt und sich das überträgt.
Und heutzutage werden leider sehr viele Skripte preiswert, billig übersetzt oder einfach nur durch DeepL oder was weiß ich, Google Translate geschickt und dann hast du halt solche Skripte, wo dann wirklich gefragt wird, bist du okay? Nee, das ist kein Deutsch. Are you okay? Bist du okay? Das kannst du nicht übersetzen. Du sagst, alles okay oder geht es dir gut? Aber deswegen kommen dann halt so schlampige Sachen zustande. Wenn dann schon bei der Übersetzung das Kacke gemacht wurde, dann ist es halt echt blöd.
Und das hast du natürlich parallel bisher auch noch Texter. Also hast du ja die Takes, weil du hunderte von Takes ja machst. Das sind ja bei Games so tausende, je nach Größe des Spiels, viel mehr als bei Filmen oder bei Serien oder bei irgendwas. Also, und da ist, da fällt einem immer wieder auf, da ist irgendein Algorithmus über die Sprache gerutscht. Und da saß keiner. Und dann hängt es tatsächlich davon ein bisschen ab, was so die Ansage ist. Wie viel dürfen wir ändern? Dürfen wir überhaupt ändern? Ist Script King? Ist Audio King? Und wie viel haben wir Freiraum, das umzutexten, wenn man merkt, das klingt einfach scheiße, das macht so keinen Sinn im Deutschen.
Wie ist denn generell beim Games die Verteilung, dass du sagen würdest, von Projekt zu Projekt darf man ändern oder nicht ändern? Darf man generell, ich habe das Gefühl, man darf generell viel ändern, so wenn ich die Games spreche, dann sage ich manchmal auch, können wir nicht das und das sagen oder Regisseur sagt, okay, ich schreibe das direkt schon mal um, weil das klingt ja kacke.
Ist unterschiedlich. Also es gibt Games tatsächlich, da steht extra mit im Briefing auch drin, keine Textänderungen, nur aus Gusto.
Mhm.
Nur wenn wirklich grammatikalische Fehler drin sind oder Übersetzungsfehler.
Dann muss trotzdem als alt durchgehen, ne? Als Alternative.
Ja, genau. Dann manchmal denkt man sich tatsächlich, nee, das kann man so nicht sagen, wir schicken alt mit. Aber letztendlich, Alts sind jetzt auch nicht da zum Abfeuern. Also selbst Alts, mit denen soll man, ich sag mal, entspannen.
Auch Strichliste führen.
Ja,
entspannen. Sehr viele Strichlisten hast du vor dem Moment, wenn du sprichst.
Genau, ich habe auch immer
eine Strichliste. Eine Altstrichliste, meine Sprecherstift.
Mhm. Oh, und ganz oft, die Ansage ist, wenn Zeitbegrenzungen nicht getroffen werden, dann darf man natürlich ändern.
Ja.
Weil das hast du immer wieder, dass Deutsch einfach wahnsinnig viel mehr Worte hat, um Dinge zu umschreiben, beschreiben. Und da ist Englisch, und die meisten Spiele machen halt nur mal auf Englisch, die sind da viel kürzer gehalten. Und gerade hatten wir ein Spiel, ist auch wieder so eine altertümliche, getragene Sprache. Und wenn du da dir den englischen Text anguckst und erstmal Silben zählst, dann denkst du, wir sind da im Deutschen mal Doppelten.
Ja.
Und das kann man einmal so reinklotzen, klingt halt scheiße. Sag gut, die haben.
Besonders wenn du keine Lippe hast, kriegst du es noch irgendwie schnell mit dem Speedtalk rein, ne? Aber.
Ja, oder du musst halt hart umtexten da tatsächlich, weil du das ganz oft nicht schaffst. Das ist dann super nervig. Aber das ist dann auch okay. Restriction-Treffen ist dann okay zu ändern.
Bist du dann, wenn du Regisseur machst bei Games, auch in einer Art Vorbereitung? Bereitest du dich dann auch vor darauf? Oder ist es auch, du gehst wie der Sprecher rein und wälzt dich rein?
Es wäre schön, wenn das immer so wäre. Manchmal hat man gar nicht so viel Material für Vorbereitung. Da sind tatsächlich die Kunden total unterschiedlich. Manche hat das Gefühl, denen ist total wichtig, dass die Person, die da Regie führt, auch einen Plan hat, worum es überhaupt geht. Und manchen sind so, die sind sehr, sehr, sehr geheimhaltungsmäßig unterwegs und da hast du kaum was tatsächlich. Und kannst dann auch nur so ein bisschen Infos raushauen oder so tun, als hättest du den großen Plan und bist aber eigentlich nur diese eine Liegestütz voraus.
Ja, das, und die Frage ist ja dann auch, wenn es dann da wäre, wird es überhaupt, muss man ganz blöd sagen, aber wird es überhaupt auch bezahlt, dass du dir das dann nochmal im Vorabend anguckst, ne?
Ja, das ist nochmal so ein anderes Thema.
Dann musst du halt sagen, komm, ich will einfach einen guten Job machen, deswegen gönne ich mir jetzt einfach den Abend.
Ja, das ist eher so mein Ding, dass ich mir auch denke, ich will ja auch gut vorbereitet sein, aber klar, du wirst dann für die Aufnahme bezahlt, aber das quasi vorbereiten und das hinterher eintüten und so, nochmal fertig machen und nochmal so kurz mal reflektieren. Das ist natürlich dann meistens nicht bezahlt und den Anspruch habe ich aber trotzdem. Ich will ja nicht einfach nur so einstempeln, ausstempeln.
Feiern! Ka-ching, Ben, ka-ching. All about the money. Kennst du noch die Show Win Ben Steins Money? Und dann war einfach eine Quizshow, glaube ich, so ähnlich wie Jeopardy. Du konntest Geld gewinnen und dann musstest du am Ende nochmal gegen Ben Stein, gegen den Showmaster quasi spielen. Der konnte sich das Geld dann zurückgewinnen quasi. Mhm. Und Jimmy Kimmel hat da auch mit damals irgendwie angefangen als Showmaster. Fiel mir jetzt gerade bei. Bist du auch nicht verwandt?
Nee.
Was hast du denn früher gezockt, wenn du sagst, also du hast früher auch viel Computer gespielt? Was war so dein
Go-To? Also ich sag mal von klein auf einfach die ganzen Super Nintendo-Geschichten, die man so kennt.
Konsolezeug, auch eher Nintendo oder Sega Child? Ich war eher Sonic.
Wir hatten weder noch. Wenn wir uns aber mal so ein Ding ausgeliehen haben aus der Videothek, die ist damals Videothek, hatte unsere Mutter es manchmal übers Wochenende so eine NES oder so Super Nintendo ausgeliehen. Also eigentlich Nintendo, ich fand Sonic immer geil, weil ja, Mega Drive und so, ja, es waren immer so gefühlt, ja, die sind krass, die das haben.
Yes, ich war krass, cool.
Ja, aber eigentlich mehr Konsole, wir hatten immer so ein, ich bin eigentlich so ein PC-Typ aufgewachsen. Ich hatte zum Beispiel auch nie einen C64. Mhm. Ich kenne zwar das alte Spiel mit hier Dataset oder Disk, so Bam und hier Sternchen und Load und so. Aber da war ich nie, das habe ich bei Freunden meistens gespielt. Wir hatten so ein 286er, irgendwann 386er und da die typischen.
Turbo-Taste gedrückt und dann ging's ab.
Die alten Games waren natürlich so Point-and-Click-Adventure, dieser ganze Krempel. Und dann irgendwann aber jetzt, ich sag mal, jetzt später bin ich eine alte WoW-Nase.
Oh, wirklich?
Sagt ja. Er, ja. Mhm.
Da bin ich nie reingekommen in das Universum.
Das habe ich tatsächlich lange gespielt. Und dann, aber irgendwann wurde es auch auf. Und ich habe es aber tatsächlich jetzt, als es wieder rauskam, diese Classic-Nummer, auch wieder gespielt, weil ich dachte, ja, geil. Und letztendlich, wenn du dann im Discord abhängst und so einfach mit den Leuten schnackst, dann ist das Durchschnittsalter, Leute, ist gefühlt 40.
Ehrlich?
Ja, ja, ist super. Ja, scheiße, ich komme vom Arbeiten, ich muss nur kurz die Kinder versorgen und so. Das ist geil. Aber selbst das war wieder so zeitfressend, dass ich sagte, ich kann das gar nicht mehr, ich bin raus, Jungs.
Das finde ich auch so krass. Ich bin jetzt, letztens bin ich wieder auf irgendwie noch mal so eine Streamerin gestoßen. Und da dachte ich, ach, gucke ich mir mal ihren Content an, vielleicht ist das gut. Und dann habe ich dir bei Twitch irgendwie gefolgt auch so. Und dann kriegst du dann auch so eine Push-Nachricht, wenn die auf dem Stream online geht. Und dann geht die halt immer irgendwie so, dann denke ich, da habe ich dann auch realisiert, boah, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Die geht dann irgendwie um 14 Uhr tagsüber online und sagt, so, ich mache jetzt einen Twitch-Stream für drei, vier Stunden, wer hat Lust zuzugucken? Ich denke, wer hat Zeit zuzugucken um 14 Uhr, mitten am Tag, dir beim Spielen zuzugucken? Also ich mache es ja, würde es ja machen, aber doch nicht jetzt um die Uhrzeit. Also deswegen war ich gerade überrascht, dass du sagst, das Durchschnittsalter ist so hoch, aber es lag halt an dem Classic Game oder was, ne?
Ja, es war, weil es einfach dieses, irgendwann ist es halt ausgeartet, weil es viel zu viel wurde, aber die ganzen Leute hatten trotzdem noch dieses Classic-Gefühl. Ja. Die kannten das von früher und wollten es nochmal machen. Und es ist tatsächlich auch Wahnsinn, wie viele Leute dann doch den Fokus zumindest so legen, dass ihnen das Game so wichtig ist, dass sie echt viel Zeit dafür opfern, sage ich mal. Ob die jetzt Families oder Jobs hatten, dass dann die Abende zum Beispiel, wie andere, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen, ist dann da regelmäßig Zocken angesagt tatsächlich. Aber wie gesagt, da ist immer, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also ich bin leider raus. So schön es auch ist.
Aber kann man, wenn man heute diese heutigen Games sieht und ich meine, du kriegst ja vielleicht mit mehr, als dass du sie siehst, während du sie synchronisierst oder lokalisierst. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man früher in den Games, Konsole spielen, einfach auch nicht speichern konnte. Ne? Mhm. Du hast einfach gesagt, ah, ich bin tot, dann fange ich wieder komplett von vorne an.
Komplett von vorne.
Wirklich komplett von vorne.
Yes. Mario oder so.
Oder vor Wut die Reset-Taste gedrückt, weil dein Geschwisterkind gerade irgendwie den Controller gehortet hat oder so.
Na ja, gut, die Agro-Zeiten vor der Konsole.
Da haben Kumpel und ich haben zusammen Gameboy gespielt bei ihm im Zimmer. Da kommt der große Bruder rein und sagt, ey, kenne ich schon den Trick? Und wir denken, boah, der hat einen geilen Gameboy-Trick, den uns der drei Jahre ältere Bruder zeigt. Geht da hin, macht den Gameboy aus. Mitten in Level 6 bei Super Mario oder so. Mhm. Boah, ey, da haben wir den aber gehasst. Also noch mehr, weil er eh schon ein großer Bruder hat, immer gehasst bei den... Mann. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung. Computerspiele halt, ne? Hm. Computerspiele sind bei mir auch ein großer Antreiber gewesen, um ins Sprechen irgendwie reinzukommen, weil ich war immer ein großer Computerspiel-Freak und wollte da gerne in diesem Universum da teil zu sein, finde ich es auch immer eine große Ehre oder eine schöne, prestigeträchtige Sache.
Wenn man eh den Einblick hat, wobei ich jetzt, weiß nicht, die Gamescom war ja und dementsprechend auch die Artikel dazu, was so das Durchschnittsalter in Deutschland ist, das war, fand ich überraschend, das ist irgendwie Ende 30.
Ja?
So, an Gamern. Ja, wobei sie als Gamer wird alles quasi, dass die Games-Branche auch Smartphones, Tablets, also diese ganzen kleinen Minigames und sowas, das wird alles mit reingerechnet, Und da ist das Durchschnittsalter irgendwie bei 38 Jahren oder so in Deutschland.
Ja gut, da fragst du dich jetzt, ist das jetzt auch der alte Banker, der auf dem Flug sitzt und Candy Crush spielt?
Genau, oder so, ne? Und das sind einige. Also mehr als ich dachte, scheinbar. Ja, aber die treiben das nach oben. Klar sitzen die Älteren nicht da und weiß nicht, ballern da, keine Ahnung, Call of Duty oder sowas. Sondern das sind diese Candy Crush-Nummern.
Ja. Wenn du die Regie machst, sitzt du dann meistens im Studio oder sitzt du eher überschaltet zu Hause?
Im Moment sitze ich eher überschaltet zu Hause und immer wieder im Studio selber, aber dann bei unterschiedlichen Studios. Also das eine Studio, das ist in Hamburg. Mhm. Und da mache ich natürlich nur von zu Hause Schalte.
Ja. Das geht ja auch, ne? Ich meine, ich denke mir im Prinzip, du bist ja dann sowieso als Sprecher in einem abgeschlossenen Studioraum. Manchmal hast du ein Fenster, kannst rausgucken auf den Regisseur, aber du hast ihn eh immer im Ohr, ob der jetzt da sitzt oder da sitzt.
Also ich sag mal, anfahrtstechnisch, klar, geil. Ja. Auch für Pausen, wenn jetzt nicht durchdisponiert ist, sondern mal eine halbe, dreiviertel Stunde Pause, ist halt kurz, dann gehe ich halt runter ins Wohnzimmer. Auf der anderen Seite, was ich auch sehr merke oder was ich aber blöd finde, sind die Tür- und Angelgespräche, die fehlen. Mhm. Das hat man gar nicht. Hamburg ist scheinbar eigentlich scheiße und die kommen regelmäßig zu spät, Sprecherinnen und Sprecher, ja, oder auf den Punkt. Und es ist wirklich, wir müssen quasi schon starten und haben gar nicht mehr Zeit, je nach Aufnahme, für einen kurzen Quatschen. Einfach, wer bist du, was los? Mittlerweile kennt man sich zwar auch so ein bisschen, aber die gibt's gar nicht.
Ja.
Das heißt, was du hier in Köln im Studio hast oder in Düsseldorf, dass du, ey, moin, und quatsch so ein bisschen, willst Kaffee, irgendwas trinken, okay, dann lass mal loslegen. Das hast du da gar nicht.
Merkst du wirklich Unterschiede oder gibt es Unterschiede zwischen den Sprechern, SprecherInnen in Hamburg oder Berlin und Köln, wenn du gerade so sagst, die kommen immer zu spät?
Das ist scheinbar der Verkehr da. Das hört man aber immer wieder. Also ich sehe mich da auch, weil ich mir denke, krass, es gibt auch welche, die kommen, sind vorher da, aber gefühlt ist so der Großteil, weiß ich nicht, die verplanen das oder es ist einfach wirklich immer irgendwas in Köln, in Hamburg, was sie aufhält, weil ich gerne immer so ein bisschen früher da bin. Auch nicht viel zu früh, das nervt ja auch manche, dass du denkst, Alter, ich kann jetzt eine halbe Stunde mit dir nichts vorher anfangen, weil die Sachen laufen, je nachdem. Manchmal ist es so, wenn du unterwegs bist, Job A, und hast einen Folgejob und denkst, ey, fahre ich ja nicht nach Hause und jetzt bin ich halt früher da. Aber ich versuche, weiß ich nicht, so 10 Minuten peile ich schon eigentlich immer an, dass ich vorher da bin. Und das hat man da eher weniger.
In welchem Genre findest du dich denn am liebsten vor dem Mikrofon wieder?
Also Games ist, glaube ich, schon das, was mir Spaß macht, wobei es so ein bisschen mittlerweile sich gewandelt hat, was man dann für ein Game spricht. Also ich sag mal,
ich habe auch keinen Bock mehr auf Stunde schreien.
Ja, das war halt früher. Kann ich eigentlich immer noch gut. Ich merke, dass die Stimme das jetzt nicht mehr so mitmacht wie früher. Da konnte ich wirklich durchballern ohne Ende. Und dann war sie am Ende so ein bisschen belegt.
Ja.
Jetzt ist sie danach aber echt aufgeraucht.
Ja, für zwei Tage, ne?
Und
ja.
So ein paar hundert Takes auch die Stunde da einfach so abzufeuern, wo überall Scharfschützen liegen oder so. Oder das ist dann halt irgendwann anstrengend und dann stehe ich da auch im Saft und denke mir, hey, die arme Sau, die jetzt kommt und diese Kopfhörer muss, ich hoffe, sie bringt Polster mit oder ihre eigenen, weil das so durchgenässt ist und das macht tatsächlich, das ist auch nicht mehr das, was mir so, was halt Bock macht, sondern tatsächlich dann, wenn man so längere Parts hat, einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen Story, einfach mehr dahinter als nur solche Barks, die man da so rausplärzt.
Aber eher das Spiel auch, ja, weil du auch vom Schauspiel kommst.
Ja, schon.
Du würdest jetzt gar nicht so sehr irgendwie sagen, ich mache auch gern mal ein E-Learning oder so.
Doch, das geht, das macht schon Spaß, weil es einfach eine super Abwechslung ist. Ich mache mehr Games als E-Learnings oder so Image-Gedöns. Und das ist aber zwischendurch auch ganz cool, weil man da merkt, man hat die eigene Ruhe, man ist mehr mit sich. Man kann das anders vorarbeiten. Das ist ja der große Unterschied bei, wenn ich jetzt ein E-Learning oder sowas mache, kriegst du einen Text häufig vorher. Einen Imagefilm. Das hast du ja bei Games nicht. Das heißt, da ist immer hier dieses zack, lesen, abschießen, zuhören. Und da kann man sich das so ein bisschen so bauen und merkt, ja cool, wenn ich mir das hier und da, bin ich so mein eigener Herr, klar mit einer Regie, aber da ist eine andere Ruhe gefühlt da.
Gehst du denn als Sprecher jetzt anders damit um? Seit wann machst du Regie?
Müsste ich googeln, wann jetzt.
Müsste ich googeln?
Nee, im Sinne von wann sind die Spiele rausgekommen?
Wie viele Kinder hast du?
Ja, warte mal, jetzt mal googeln. Drei Kinder? Nee, kann ich dir nicht sagen. Ich kann es von den Spielen machen.
Nee, okay, ja, ich meine jetzt.
Also ich sag mal, meine Anfänge waren
ich
so.
Ich stell die Frage mal um einfach. Ich wollte, weil worauf ich hinaus wollte, war, ob du jetzt schon so lange Regie machst, dass du mittlerweile, wenn du als Sprecher vor dem Mikrofon bist, dann auch die andere Regie so ein bisschen bewertest für dich, dass du denkst, boah, so kann man aber wirklich jetzt keine. Kommt man ja zu keinem Ergebnis.
Ja, natürlich.
Na, natürlich. Ja, ich bin der Beste.
Nein, bewertet ist ja erstmal, meine ich gar nicht, ich mache es immer besser. Ja. Also bewertet geht ja in beide Richtungen.
Ja.
Ich nehme ja auch ganz viele Dinge oft mit. Ja, geil, stimmt. So kann man es auch rauskriegen. Oder manchmal ist es natürlich auch so, dass man sagt, ja, okay, aber ja, Hätte ich jetzt anders gemacht, gelöst. Aber wie gesagt, auch, dass ich mir Dinge mitnehme. Ja klar, und da bewerte ich natürlich, ist man, ich bewerte es ja immer und überall. Das machst du ja auch nicht nur als Regisseur oder Regisseurin, weil du dir denkst, ich sitze da auch manchmal, das hast du ja auch als Sprecher, Sprecherin, dass du denkst, was ist das für ein komischer
Ansagen. Ja, du hast ja auch da die Vergleiche zu Regisseur 1 und 2, klar.
Ja, selbst untereinander ist man ja unterschiedlich, tatsächlich unter den Kolleginnen und Kollegen dann, wenn man Regie macht. Wobei ich ganz gerne einfach mal auch bei den, in Hamburg zum Beispiel, einfach mal Mäuschen spiele. Wie macht ihr das eigentlich so?
Ja, ja, würde ich gerne mal machen.
Einfach, wie geht ihr da um? Wie handelt ihr Situationen? Ja.
Ich finde es frustrierend, wenn jemand in der Regieposition sitzt, der halt überhaupt keine Regie macht. Der ist halt einfach nur, gerade im Industriebereich, Geschäftsführer von dem Ding.
Ja, das hast du, glaube ich, in der Werbung ganz oft. Oder weiß ich nicht, ob es früher war. Werbung spreche ich tatsächlich kaum. Mhm. So, aber das hatte ich, das früher zumindest von den Sachen, die ich gesprochen habe oder was früher das war, wo dann irgendwas, weiß ich gar nicht, Mövenpick war das irgendwann mal, aber das ist halt auch Jahre her, wo du da von 6 Leuten empfangen wirst und dann, ja, hier, und dann stellte der eine noch die Schokolade vor und kam, sollte mal probieren und dann, danke, sehr nett. Und dann irgendwann auch tatsächlich hinter der Scheibe, die Ansage war so, jetzt mal bitte alle kurz sammeln, wir lassen die zweimal in der Kabine, wir klären, was wir haben wollen und dann gibt einer weiter. Anstatt dass 3 Leute sagen, könntest du mich mal so oder nicht mal so. Aha. Aber so wäre doch auch schön, wo du denkst, du bist ja in der Kabine bekloppt. Natürlich, aber das kennt ja jeder, der schon mal wahrscheinlich Werbung gesprochen hat.
Wirklich 10 Leute auf dem Ohr zu haben, ist einfach sehr, sehr anstrengend. Ne?
Ja.
Und wenn da ist es frustrierend, wenn die sich untereinander einfach nicht einig sind. Ne? Also wenn ich 10 Vorschläge bekomme, dann kann ich ja meinetwegen irgendwie alles noch. Aber wenn die unterschiedlich sind, die Vorschläge, dann geht's halt auch.
Genau, das ist wahnsinnig. Das hast du, das habe ich eben vergessen, bei Schalte, Remote-Regie. Im Studio hast du einen NG ja meistens neben dir sitzen. Mhm. Und dann kannst du sie oder ihn mal kurz anhauen bei irgendeinem Take. Warte mal, kommt mal so, geht so die Hand immer automatisch raus. Warte mal kurz, oder wenn man sich kennt, kennen die einen und warten sowieso schon, weil man irgendwie einhaken will, aber es sickert gerade durch den Filter, ich habe nur noch keine Worte gefunden.
Ja.
So, dann ist so, wenn die basteln, und das hast du bei der Schalte nicht. Und dann ist ganz oft so, dass man sich überlappend zuredet, Dinge. Weil du hast natürlich Sprecherinnen und Sprecher in der Kabine, dann Angie und mich irgendwo.
Und dem Delay noch.
Genau, und keiner sieht den anderen groß oder kann reagieren. Und dann ist es, dann lässt der schon laufen. Und du willst aber eigentlich noch was sagen. Das heißt, du redest schon in den Take, in den O-Take wieder rein. Und dann hält Angie an, sorry, nee, alles gut. Und redest dann. Und das ist für einen 10-mal nicht das Ding. Aber wenn du merkst, es ist einfach, hängst so gefühlt ein bisschen und überlappst dich ständig, merkt man, das ist auch für Sprecherinnen und Sprecher ganz doof, weil es immer dieses zweimal sagen, es immer wiederholen, immer dieses, es bringt so eine Unruhe rein. Und das, finde ich, ist ein Riesenvorteil von Live-Regie. Weil man da einfach so, warte mal, diese typische Hand am Arm.
Lass!
Ja, warte.
Lass! Wann hast du denn das letzte Mal vor der Kamera gestanden und bereust du es, dass du es länger schon nicht getan hast?
Das ist auch eine gute Frage.
Wow, habe ich zwei gute Fragen in einem Podcast.
Das sind so Dinge, die sich mir eröffnet haben oder mir erklärt haben. Ich habe das letzte Mal tatsächlich 2021 vor der Kamera gestanden.
Das geht ja noch.
Ja. Also. Ja. Und das war letztendlich ein Riesenprojekt von einem Kumpel. Das war in Mexiko, da haben wir abgedreht.
In Mexiko?
Ja, in Mexiko. Das war ein Spielfilm, den wir 2018 angefangen haben und 2021 abgedreht. Und der dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, wurde er eingetütet und macht jetzt da die Festivalrunde. So, er lebt in New York und da war das letzte Mal vor der Kamera, weil das so ein Ding war, wo ich dachte, krass, das ist schon der Grund, warum du Schauspieler geworden bist. Weil hier und da und Gedöns und so ein bisschen reinfinden und andere Sets und alles so auf diesem untersten Level natürlich, produktionswertstechnisch, aber einfach anders als viele Kurzfilme, die ich hier gedreht habe oder auch die bezahlten Jobs in Deutschland. Weil mir irgendwann, und jetzt komme ich darauf zurück wegen der guten Frage, irgendwann habe ich mir auch eingestehen müssen, dass ein Großteil der Jobs, würde ich mal vorsichtig behaupten, die man in Deutschland dreht, so als Schauspieler oder Schauspielerin, die jetzt keine feste Rolle irgendwo hat, sondern immer wieder, dass man mal X dreht, mal Y.
Episodenrollen.
Das sind ja nicht die Jobs, die Gründe, warum man Schauspielerin oder Schauspieler geworden ist. Weiß ich nicht. Das ist so mein Ding. Und ich glaube, dass das vielen auch so geht. Das ist dann eher so dieses, ja, ich drehe mal wieder, ich kriege dafür Geld, stehe vor der Kamera und sammle Erfahrung. Aber letztendlich, weiß ich nicht, wollte ich damals Schauspieler werden, das war natürlich auch völlig grün hinter den Ohren. Ich dachte, ja, einfach so coole Dinge machen als Schauspieler und dann hier verschiedene Leute und verschiedene Sets und am besten noch auf dem Pferd kämpfend rumballern, so ungefähr.
Hey Jin, als was gehst du?
Ja, genau, als was gehst du? Und Choreos machen und sowas. Klar war das total grün und Banane, aber die Jobs, so die Tagesdrehs und Episodenrollen, die man hier mal macht, das ist dann, ja, dieses tatsächlich lern deinen Text und renn ich gegen die Möbel. So ungefähr wie, ich weiß nicht, Mitchum oder so, das glaube ich, Robert Mitchum. Ja, ist gar nicht so geschaut, es ging ums Schauspiel. Ich weiß nicht, ob er der Richtige war, googelt das auch nochmal. Aber irgendwann hat er gesagt, ah ja, lern einfach deinen Text und renn nicht gegen die Möbel. Und das hatte ich bei meinen Jobs, die ich hatte, die bezahlten, die waren jetzt nicht erfüllend. Dass ich mir dachte, geil, das hat aber Bock gemacht. Kam aber auch natürlich dazu, weil ich aufgeregt war, weil ich dazu fehlt mir die in Deutschland die Drehroutine. Und bin dann aber immer raus und dachte, ah jo, war so jetzt, und ich hab's mir auch angeguckt und dachte, ah ja, war solide so die Nummern, die man kennt.
Hast du denn jedes Mal gedacht, das wird mein Sprungbrett jetzt und dann lerne ich da Leute kennen und dann muss ich dann und dann mache ich viel Palaver und dann geht das weiter ins Nächste?
Nee, ich habe wenn gehofft, dass das andere cool finden. Palaver bin ich gar nicht so, ich kann mich total schlecht selbst vermarkten und so Netzwerken quasi vor Ort auch nicht in Gespräche einbringen im Sinne von, ey, guck mich mal an und das, ich bin sau schlecht da drin. Aha. Und ich hoffe dann immer nur, ey, vielleicht finden es ja Leute gut, die das sehen. So, aber natürlich dachte ich mir, ja, wenn das gut läuft oder vielleicht irgendwie gut ankommt, dann schenkt da jemand mehr Aufmerksamkeit. Aber natürlich in dieser Mühle geht das völlig unter, weil die da ihre Mühle fahren und dann war der Typ halt da. Ja, der war ganz gut, ja, okay, du. Aber ist aber gar nicht Thema.
Warst du in der Agentur früher? Außer ZDF?
ZDF? Nee. Ich habe das ganz früher eine Weile versucht tatsächlich, richtig reinzukommen in Agenturen, hat so da gar nicht so geklappt. Im Nachhinein habe ich es dann irgendwann gar nicht mehr groß verfolgt und weiß auch, ja.
Nee, weil das wäre es ja vielleicht, wenn du sagst, du, ich kann mich selber schlecht verkaufen, dann hättest du
halt... Dass die das machen, ja. Ja, weiß ich nicht, tatsächlich dachte ich das damals. Ich hatte so ein paar Gespräche auch mit der ZAV, hier, wie wäre das und wie ist das? Und die dann auch ganz cool tatsächlich waren und sagten, ey, so 5 bis 10 Agenturen, wenn die sagen, die wollen sie haben, gehen sie dahin auf jeden Fall. Und die aber auch gleichzeitig sagen, ganz viele Agenturen verschicken ihre Kataloge. Das ist natürlich eine Weile her schon. Ob jemand heute noch Post verschickt, weiß ich nicht. Aber die verschicken auch nur ihre Kataloge. Die betreiben jetzt nicht mehr aktiv Werbung.
Wir setzen jetzt was für den Band.
Genau, also wir setzen uns dafür jemanden ein, wirklich. Und,
oder die sind so exklusiv und haben halt auch nur 8 Leute im Roster, ne? Und dann musst du da schon irgendwie reinkommen. Warum habe ich ein Bild von dir im Kopf in irgendeiner Rüstung oder so?
Pen and Paper, das war ein Kurzfilm mit Lars.
Ah ja, dann habe ich das darüber irgendwie gesehen. Genau, vielleicht Lars mir das mal gezeigt.
Geil, ja, weil wir Pen and Paper geil finden. Mhm. Also so ist so ein Hobby.
Ist das so wie Dungeons and Dragons?
Ja, genau.
Ja, ja, okay. Mhm. Also, was heißt Deutsch? Das Schwarze Auge, ne? Ist das Deutsche?
Ja, oder? Schwarze Auge ist die eine Richtung. Pathfinder ist das andere früher, aber Dungeons and Dragons ist D&D. Ist schon ein anderes System, aber ähnlich vergleichbar. Ja, und das haben wir halt, da hat er dann irgendwann geschrieben, weil er sagt, ich habe da Bock drauf. Ja, jetzt habe ich auch eine Burg. Okay, und dann
leider. Jetzt habe ich auch eine Rüstung. Geil, das sind Lars' Prioritäten. Ich schreibe erstmal was und dann suche ich eine Burg.
Also wir hatten plötzlich alles und haben das dann gedreht einfach. Es war auch eine relativ schnell abgedrehte Nummer und da habe ich eben so einen Paladin gespielt. Ja, weil das so on- und off-vermix war, mit dass man in dieser Szene, in Kostüm, voll in der Rolle drin, plötzlich jemand dann normal da steht und so einfach reinlabert. Völlig anders, einfach, scheiße, ich bin zu spät, sorry, so ungefähr.
Ach, so schön, lustig.
Ja, es war so ein Mix daraus.
Ah, so, ja, okay.
Schon mit Augenzwinkern, ja.
Du bist aber einer der wenigen, muss ich sagen, wenigen Leute, ich habe ja viele hier sitzen, die dann doch irgendwie auch eine Webseite haben. Es gibt überraschend viele SprecherkollegInnen, die tatsächlich keine eigene Webseite haben. Die sagen, ja, ich habe die Agentur, aber ich habe auch kein richtiges Facebook oder kein Instagram, keine Webseite. Darüber verkaufst du dich dann schon, ja, trotzdem.
Ja, aktiv weiß ich nicht. Ich habe sie gemacht, weil ich mir dachte, ja, man sollte schon eine haben. Das war eher der Grund. Okay. Also die hinkt auch gefühlt so mindestens ein Viertel bis ein halbes Jahr hinterher.
Ja, das ist doch nichts. Das ist doch nichts.
Ja, aber ich sag mal, die wird gepflegt, ja, aber jetzt auch nicht, dass ich mir denke, ich habe jetzt erst Ende letzter Woche wieder neue Sprachaufnahmen erstmal reingemacht, weil ich da auch ewig hinterherhing und jetzt ja, den Verlink.
Machst du noch Akquise dann überhaupt, wenn du dich selber nicht verkaufst?
Müsste ich jetzt mal wieder machen, mache ich aber lange nicht.
Ben Steiner, Sprecher mit Burg.
Ja.
Buchen Sie mich auf meiner Sprecherburg.
Auf der Burg, genau.
Ja, nee. Mensch, da bist du ja, ich wollte dich jetzt so zum Abschluss irgendwie mal fragen, was gibst du denn dann, werden SprecherInnen mit auf den Weg? Aber bei dir sollte man sich dann nichts abgucken.
Nichts abgucken, ne. Also ich glaube, man sollte so locker an die Sache rangehen, wie man kann. Und dieses ganz viele, weil ich alle auch die Gedanken auch hatte, dieses, oh nein, was wird aus mir? Wird das gut angesehen? Wird das schlecht angesehen? Wie kommt das an? Wie lief jetzt mein letzter Job? An irgendeinem einzigen Bestimmten sollte man jetzt nicht wirklich auf den Tisch kacken und wirklich allen wirklich beleidigen. Wird irgendwas nicht scheitern? Und dieses normale Scheitern gehört gefühlt dazu, dass man Jobs abliefert, die halt mal nicht so geil sind. Aber ich glaube, man kann sich's wenig mit einzelnen Jobs verkacken. So, da hatte ich immer Angst für, dass ich auch aus dem Studio raus bin. Scheiße, wie lief das? Fand ich es jetzt gut? Gehen die zurück in ihre Bewertungskammer und dann kriege ich meine Bewertung durch. Und auf der anderen Seite, wie ich es jetzt bei den Games zum Beispiel mitkriege, dann ist Sprecherin A durch und dann wartet schon die Nächste oder der Nächste vor der Tür. Und dann ist so, ah ja, cool, so Aufnahme, zack, durch. Und dann ist man schon wieder mit dem Kopf ganz woanders.
Ja, verstehe.
Und was ich dachte, ah, jetzt haben die wirklich, jetzt gehen die das nochmal durch, komplett und reflektieren das. Das macht man manchmal, je nachdem, ob es extrem gut oder extrem scheiße liegt. Wobei ich dann auch frage, woran lag's, war es die Zeit, was der Text. Aber es ist eher nicht so. Also ist tatsächlich, mittlerweile weiß ich auch, man geht dann aus dem Job und dann sind die auch schon wieder mit dem Kopf woanders.
Ich hatte immer das Gegenteil, gar nicht so sehr, dass ich gedacht habe, diesen Job habe ich verkackt, deswegen ist meine Karriere hier jetzt sofort zu Ende. Ich habe vielmehr immer, glaube ich, an einzelnen kleinen Jobs mich festgehalten und gedacht, oh, das ist es jetzt, das ist ein ganz wichtiges Ding jetzt hier. Da freue ich mich drauf, wenn ich das fertig habe, damit werde ich hausieren gehen. Das wird das Sprungbrett sein für alles andere. Es gibt natürlich tolle Sachen, wenn man die Hauptrolle in einer sechsstaffeligen Serie spricht, natürlich ist das dann mega geil, aber ja, das ist halt nur diese kleine 1% der SprecherInnen, die das irgendwie machen dürfen, weil sie Glück haben, dass sie besetzt worden sind, weil sie richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Demo verschickt, was auch immer.
Und gerade die richtige Produktion auch, ja, vielleicht gesucht. Genau. Das ist ja dieses Ding, dass man dieses Timing quasi, diese Lücke, ist wie ein Todesstern. Dieses Fenster, wo du mit diesem einen Job reinschießen müsstest, das ist so klein und da liegt es eben gar nicht daran, sondern das ist die richtige Zeit. Sucht gerade eine Produktion, ob das jetzt Drehen ist oder Sprechen, ist ja erstmal egal. Suchen die gerade im Moment sowas in die Richtung? Oder sind die mit dem Kopf ganz woanders und denken sich, nee, ist echt geil, was du gemacht hast, ist aber gerade überhaupt gar nicht Phase und dann ist auch irgendwann wieder vergessen. Und wer sich das gerade in welcher Laune anhört und wessen Kinder einem morgens auf den Sack gegangen sind, die sich völlig gestresst sind, ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr, mich wirklich darauf einzulassen und eigentlich hast du richtig einen geilen Job und hast es auch hingeschickt vielleicht, gutes Band oder sonst was, die sind aber gerade ganz woanders im Kopf. Also das Fenster ist einfach so klein. Ich kenne das nämlich auch, wie du sagst, das war jetzt ein geiler Job, ey, wenn das jemand, ist auf jeden Fall, multipliziert das schon.
Ja, genau, anstatt dass man halt denkt, und das muss man dann lernen, anstatt dass man denkt, das ist jetzt ein geiler Job, der jetzt morgen vor mir steht, ich freue mich drauf, das ist schon was ich erreicht habe. Das ist ja schon super geil, dass ich den Job jetzt habe, XY, da muss ich nicht denken, oh, den muss ich jetzt noch besonders gut, weil dann kommt der nächste. Dieses typische schauspielerische Sprecher, selbstständig sein, okay, ich habe den einen Job bekommen, cool, geil. Jetzt brauche ich aber was für den nächsten wieder. Ah, es steht erstmal nächste Woche nichts im Kalender.
Anstatt zu sagen, nee, das ist ja schon der.
Ja, das ist und ja
denke,
schon.
Hätte man das vor 10 Jahren, so einen Job? Alter. Ja, und das ist ja dann da Spaß zu haben. Auch nachzufragen. Und wenn man Dinge nicht versteht, einfach nachzufragen. Habe ich nicht gemacht. Ich hatte bei Rain Regie. Kam eine Sprecherin. Würde mal sagen, ich würde sie jetzt mal vorsichtig auf Anfang, Mitte 40 so einpeilen. Und die wurde von einer Freundin empfohlen und quasi dann auch, war sie im Casting, wurde besetzt und die waren so ein bisschen vorsichtig und wir hatten im Vorgespräch, kam so ein bisschen raus, die hat das noch nie gemacht, Games. Ich hatte sie irgendwie ein bisschen entlarvt und dann sagte ich ihr auch nur, weil sie sagt, nee, und deine Freundin hat das so geschickt oder was hat die gesagt? Die hat gesagt, ich soll das nicht sagen. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich verstehe, warum die das gesagt hat, damit du professioneller rüberkommst. Und klar, man denkt sich sofort, ja, habe ich schon immer gemacht, wie wir Hosenscheißer früher auch. Ja, habe ich verstanden. Gar nichts kapiert. Und die sagte das aber, hat total gut performt. Also es war eine geile Aufnahme. Es hat natürlich ein bisschen mehr Zeit gefressen von Ansagen oder Dinge erklären, worauf es ankommt. Was ich aber damit sagen will, die hat einfach schon klar gemacht, sie kann es nicht und die hat Fragen gestellt und hat aber einfach ihren Job gemacht, weil sie zugehört hat. In dem Fall kannst du auf alles übertragen, ohne diesen 1000 anderen Gedanken zu haben und ohne zu behaupten, ich weiß, worum es hier geht und mach hier einfach. Denn das kommt, wäre bei mir blöde angekommen, wenn ich mehr... Wenn
das ist ja auch der Bogen, den wir jetzt schlagen können. Man geht ins Studio und sagt, man könnte es alles halt, ne? Ja, ja, klar, weiß ich, was on und off bedeutet und was hier... Klar, Konter, klar, der spricht im Konter. Ja, klar, ich spreche jetzt mal im Konter.
Keine Ahnung, was muss ich jetzt anders machen?
Ja, richtig. Anstatt einfach fragen. Also ich habe noch eine Zeit lang Synchron-Workshops gemacht und habe da eigentlich auch immer gesagt, wenn ihr irgendwo ins Studio reinkommt, es ist, jeder weiß, die kennen euch nicht, dann die wissen auch meistens, dass ihr das noch nie gemacht habt, dann macht da keinem was vor. Dann sagt, könnt ihr mir das ganz kurz einmal erklären? Jeder ist happy, dir das beizubringen. Wenn du natürlich zum achten Mal dieselbe Frage stellst, ist was anderes.
Scheiß Kombo ist immer große Fresse und dann nicht liefern. Das finde ich immer eine schwierige Kombo. Die ist anstrengend.
Hm? Und dann auch sauer sein auf die anderen.
Ja.
Alle anderen sind Arschlöcher. Lieber Ben, vielen lieben Dank, dass du hier gesessen hast und geredet hast und erzählt hast und dich geöffnet hast uns gegenüber.
Ja, sehr gerne. Ich danke.
Ja, bitteschön. Und halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.
Haha, da ist er.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.